Heute ist Hedwig von Knorr bei Kaleidophon zu Gast. Widerstand ist das kleinere Übel im Vergleich zum Rückzug, sagt die Gomaringerin Hedwig von Knorre. Seit sie selbst zum Betrugsopfer wurde, sucht sie den Kontakt zu anderen Betrogenen und geht in die Öffentlichkeit. Neuerdings mit der Veröffentlichung Das erste große Betrugsopferbuch. Jochen hieß Hedwig von Knorres Betrüger. Ein scheinbar netter Mann, ein Familienmensch, wie die Hebamme in ihrem Internetblog schreibt. Doch nach anderthalb Jahren Ehe war der Mann weg und mit ihm fast alles, was die Gomaringerin besaß. Jochen war ein Heiratsschwindler. Doch Hedwig von Knorre beschloss, sich nicht schamvoll zu Hause zu verkriechen und die Sache totzuschweigen wie zahlreiche andere Menschen. Stattdessen nahm sie Kontakt auf zu anderen Betrugsopfern, versuchte, das Thema an die Öffentlichkeit zu bringen, auf die Justiz einzuwirken. Denn diese tue zu wenig, um Opfer zu schützen, lasse Täter oftmals ungestraft davonkommen, gerade wenn sich alles im häuslichen Bereich abspielt. Hedwig, möchtest du von deinem Fall mit dem Heiratsschwindler uns etwas erzählen?
Gerne, Gerda. Wo soll ich anfangen? Ist dir egal? Okay, dann fange ich mal mit dem Buch an. Wir haben jetzt das Jahr 2014, November, und diesen Sommer konnte ich endlich dieses Buch schreiben. 2003 wurde ich zum Betrugsopfer und danach habe ich Literatur gesucht. Ich war überzeugt, dass es zu jeder Sondersituation im Leben irgendwas gibt. Literatur, Vorträge, Selbsthilfegruppen, ob es um Sucht und Gewalt geht, ob ein Kind einen offenen Rücken hat oder ein Diabetiker ist. Es gibt für alles irgendwas. Aber zu diesem Thema habe ich einfach nichts finden können. Ich war sogar in der Unibibliothek. Und die ganzen Jahre habe ich geschaut, gibt es irgendwann mal Literatur zu diesem Thema? Und es gab nichts. Also habe ich mich verantwortlich gefühlt, dieses Buch zu schreiben. Mehrere Jahre lang habe ich Anläufe gemacht, habe Fragmente geschrieben. Aber ein lesbares Ganzes daraus zu machen, ist mir erst dieses Jahr gelungen. Und darüber bin ich wirklich froh. Es ist so ein Durchbruch für mich. Und ich hoffe, auch für viele Betrugsopfer, und zwar nicht nur die Opfer von Heiratsschwindlern. Es geht ganz genauso um Immobilienbetrug, um geschäftlichen Betrug, um Betrug in jeder Art und Weise, der ist in allen Lebensbereichen gleichermaßen zerstörerisch.
Was ist dir nun genau mit Jochen passiert?
Ich habe damals mich in Jochen verliebt und er sich in mich. Er mochte Kinder, ich hatte Kinder. Und es wirkte wie ein gutes Familienleben und ich war froh drum. Uns ging es sehr viel besser mit Jochen als ohne Jochen. Und als er plötzlich weg war, da war das total der Schock und ich habe mich gefühlt, als ob ich in einem Mauseloch oder im Grab mich befinde innerlich und konnte gar nicht fassen, was danach alles an Chaos und an Druck von allen Seiten auf mich zukam. Und später, als ich mehr Betrugsopfer kennenlernte, sowohl die Opfer, die mit mir zusammen durch Jochen betrogen waren, das waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 20, Hälfte Männer, Hälfte Frauen, geschäftlich und privat, Freundeskreis und so weiter, die alle unglaublich wütend waren, wo die Schäden zum Teil viel höher waren als meine. Ein Geschäft in München hat er ruiniert, das ging in die Millionenhöhe, die Schäden, ja. Und das hat er auch genauso systematisch gemacht, wie die Schäden in meiner Familie.
Deshalb hast du in deinem Buch ein Kapitel der Betrugsmechanismus.
Genau, das ist ein Herzstück in diesem Buch. Wie läuft ein Betrug ab? Darüber gibt es ja ganz viele Irrtümer und Mythen, die auch gründlich aufrechterhalten werden. Darf ich das mal vorlesen, Gerda?
Ja, aber gerne.
Gut, also der kleinste gemeinsame Nenner beim Betrug, egal welcher Art, ist folgender. Als erstes hat ein ganz normaler Mensch irgendeinen Bedarf. Also ich war damals ohne Partner und habe mich verliebt. Andere wollen ein Haus kaufen oder ein Haus verkaufen, eine Wohnung mieten oder eine Wohnung vermieten. Manche haben Ersparnisse, wollen die anlegen, natürlich gewinnbringend oder zumindest sicher. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten im Leben, einen Bedarf zu haben. Ich will ein Auto kaufen oder verkaufen, so. Und auf der anderen Seite kann ein ehrlicher Mensch sein oder eben auch ein Betrüger. Und Betrüger, denen ist gemeinsam, dass sie es schaffen, nicht erkannt zu werden. Also die zweite Person an zweiter Stelle ist dann der Betrüger. Das kann eine Person sein oder auch eine Einrichtung. Auch Banken können systematisch betrügen, zum Beispiel. Oder Finanzdienstleistungsberater oder eine Immobilienfirma. Es muss nicht immer eine einzelne Person sein. Danach kommt die Phase 1. Diese Begriffe habe ich geprägt, die gibt's noch nicht. Das ist das Opferdasein im weiteren Sinn unerkannt. Ich gehe also eine Beziehung ein zu diesem Gegenüber, in meinem Fall die Liebesbeziehung, in anderen Fällen die geschäftliche oder die Bankenbeziehung, die finanzielle. Und dann läuft die Beziehung normal. Sie entspricht den Erwartungen des Betrugsopfers. Es läuft alles so, wie man sich das vorstellt. Dann irgendwann kommen Unstimmigkeiten. Das geschieht auch in normalen Beziehungen. Erst latent und im normalen Rahmen, dann wird es mehr, sodass man stutzig wird. Irgendwann forscht das Betrugsopfer dann nach. Was könnte denn sein, dass es nicht so läuft? Ist irgendwas, was wir nicht beachtet haben? Kommt ja vor, der Autoverkäufer hat gesagt, das Auto ist super neu, dann hat es doch dauernd seine Macken. Na, vielleicht war es ein Montagsauto oder so, dass da ein systematischer, gezielter Betrug dahinter steckt. Auf die Idee kommt man nicht. Denn man hat ja dem Gegenüber vertraut, weil es sich vertrauenswürdig präsentiert hat. Also kommt man auf die Idee gar nicht. Wenn irgendein Misstrauen im Raum gewesen wäre, dann hätte man sich ja gar nicht drauf eingelassen. Nach und nach erkennt dann das Betrugsopfer, dass irgendwas doch richtig faul ist. Das ist nicht mehr normal, diese Unstimmigkeiten. Und dann beginnt die Phase 2. Das ist das Opfer seinem engeren Sinn, offensichtlich. Das bedeutet, dass das Betrugsopfer das Betrugsgeschehen realisiert. Und es ist natürlich parallel mit dem Beenden der Situation. Entweder das Opfer oder der Betrüger beenden das. Von einer Frau, die mit einem Betrüger liiert war, hörte ich, dass sie das erkannte im Geschäft in einem ganz bestimmten Moment. Er hatte noch ihr Portemonnaie in der Hand und da hat sie kapiert, das ist doch ein Betrüger und sagte, hey, gib mir mein Portemonnaie, du bist ein Betrüger. Und er rannte mit dem Portemonnaie raus. Ja, das ist auch jemand passiert. Also dann ist der Betrüger abgehauen, natürlich. Er beendet das, weil er merkt, jetzt wird er ertappt. Oder das Betrugsopfer merkt, du warst ein Betrüger oder sie waren eine Betrugsgesellschaft und wollen dann mit der Bank oder so nichts mehr zu tun haben, lösen Konten da auf. Oder das Geld ist meist ja weg, lösen sie es trotzdem das Konto auf. Also dieses Realisieren des Betrugsgeschehens, dieser Moment, das geht Hand in Hand, erst das eine oder dann das andere. Also erst ist der Betrüger weg und dann merkt man es oder erst merkt man es und daraufhin ist der Betrüger schnell weg. Das ist ein ganz entscheidender Moment. Dann versucht das Opfer zu retten, was zu retten ist. Und das kann große Verluste für das Betrugsopfer bedeuten, bis hin zum Existenzverlust. Das hat immer massive Vertrauensverluste zur Folge und Traumatisierungsschäden. Als Phase 3 kommt dann Opfer der Justiz. Denn da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weiter vorne im Buch und weiter hinten auch beschreibe ich noch gründlicher die Einstellung der Justiz zum Betrugsgeschehen und die Erlebnisse mit der Justiz. Und ich weiß, also meine Anzeige bei der Polizei wollte die Polizei nicht aufnehmen. Ich weiß von den meisten Betrugsopfern in meinem Umfeld, dass die Polizei die Anzeigen erst gar nicht aufnehmen wollte. Dass sie gesagt haben, ach, sie sind selber schuld, gehen sie heim, dann nehmen wir keine Anzeige auf. Das ist das eine. Also nach meiner Beobachtung werden von 10 Fällen, die Menschen zur Anzeige bringen wollen, eine aufgenommen. Das setzt sich jetzt fort. Ich habe einen Betrugsermittler kennengelernt, einen 57-jährigen Mann, der ist mit 16 zur Polizei gegangen, weil er für Gerechtigkeit sorgen wollte. Und hat sich hochgearbeitet und ist Kriminalhauptkommissar geworden und hat 10 Jahre in der Betrugsermittlung gearbeitet, so Mitte, Ende 30, 10 Jahre lang. Und dann war er sehr frustriert, hat sich deswegen auch wieder in einen anderen Bereich versetzen lassen, weil er sagte, von 10 Fällen, die auf seinem Tisch lagen, durfte er immer nur einen bearbeiten, nur einen ermitteln und da immer nur einen Hauptstrang und nicht alles. Und dieser Mann hat ähnlich getickt wie ich. Ich denke auch immer mit und überleg warum und suche die Logik im Geschehen. Und er hat irgendwann angefangen, die Akten zu lesen, die er nicht ermitteln durfte. Wer hat ihm das eigentlich verboten, was er ermitteln darf und was nicht? Letztlich seine obersten Vorgesetzten, wo die Hierarchie der Justiz zu Ende ist und die Hierarchie der Politik beginnt, der Landespolitik in dem Fall. Dann hat er also in den Fällen geblättert, die er nicht ermitteln durfte und hat gesehen, da sind die Namen seiner Vorgesetzten drin, also aus der Politik. Und es hat ihn so frustriert, dass er sagte, wir sind Handlanger der Eliten geworden und es geht gar nicht um Gerechtigkeit. Und dann kann ich also hochrechnen, von 100 Betrugsfällen wird in einem Fall ermittelt, so grob gesehen. Ja. Der Rest wird gar nicht ermittelt und er fand es so unlogisch. Er sagte, durch meine Arbeit kommt doch Geld ins System. Also wenn es um Betrug geht und ein Betrüger wird verurteilt, dann gibt es ja Geldstrafen. Er sagte, ich finanziere doch mit meiner Arbeit nicht nur meine Stelle, sondern die von 10 Kollegen mit. Also wo es um Gewalt geht, kommt ja zum Beispiel kein Geld ins juristische System. Da gibt es ja keine Strafzahlungen. Und deswegen fand er das so unlogisch und sagte, die müssten doch mich alles abarbeiten lassen, was auf meinem Schreibtisch liegt. Die müssten doch mehr Leute für mich, für unseren Betrugsermittlungen einstellen. Das wäre doch sinnvoll, aber sie durften nicht.
Nennst du uns bitte mal ein Beispiel für ein Betrugsopfer?
Ich nenne gerne mehrere, sowohl mich selbst als auch andere. Soll ich mit mir anfangen? Also als ich herausfand, dass mein Ehemann ein Betrüger ist, bin ich zur Polizei gegangen, um ihn anzuzeigen. Er ist nämlich fortgewesen mit einem Auto, das ich geleast hatte, ein Leasingwagen auf meinen Namen. Damit war er weg. Diesen Leasingwagen hatte ich als Geschäftswagen geleast, weil wir ein gemeinsames Geschäft hatten. Und jetzt wollte ich das zurückgeben, denn wenn er weg ist, kann ich das Geschäft nicht alleine betreiben und ich kann mir dieses teure Auto auch gar nicht leisten. Also wollte ich es zurückgeben an die Firma. Dafür brauche ich aber das Auto. Mit dem Anliegen bin ich zur Polizei gegangen, habe ihnen gesagt, mein Ehemann ist weg. Ich habe dies und das herausgefunden, da kann ich jetzt gerade nicht in die Einzelheiten gehen, das mache ich später oder im Buch steht's. Und ich möchte eine Anzeige machen und möchte sie bitten, dieses Auto zu suchen. Und dann haben sie gesagt, das machen sie nicht. Und ich habe gesagt, warum, und habe ihnen die Sachlage erklärt. So wie ich es gerade hier auch erklärt habe. Da haben sie gesagt, mit den Schultern gezuckt, ja, tut uns leid, aber sie sind ja mit ihm verheiratet. Ich habe gesagt, Moment, ein Ehemann darf das Auto seiner Frau mitnehmen, verschwinden lassen, sie auf den hohen Kosten sitzen lassen und da tut die Polizei nichts, er darf das. Na ja, eigentlich darf er das nicht, war die Antwort. Ich sage, na dann suchen Sie bitte dieses Auto. Nein, das machen wir nicht, Sie sind ja mit ihm verheiratet. So ging das dauernd. Damit haben die mich heimgeschickt. Dann habe ich weitere haarsträubende Dinge herausgefunden, habe das alles brav zur Polizei getragen, immer noch mehr und noch mehr und noch mehr, Sachen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu den Leuten aus dem Münchner Geschäft und habe mitbekommen, dass er dort immer Lügen erzählt hatte über meine Familie und mich, zum Beispiel, dass das seine leiblichen Kinder wären. Und dadurch hat er dort Vertrauen gewonnen, weil er als Familienvater von Kindern, als treuer Familienvater auch schon von größeren Kindern, wirkte er seriös und hat dort aber das Geschäft zerstört, hat hinter dem Rücken des Geschäftsführers Sachen getrickst, für die der Geschäftsführer nachher auch selber vor Gericht war und verurteilt wurde. Auch noch eine andere Person. Und ihm selber wurde nachher nie ein Prozess gemacht. Und in den ganzen Kontakten mit diesen Menschen, mit den anderen Opfern um mich herum zur gleichen Zeit, kriegte ich mit, sagte ich, geht ihr doch auch zur Polizei. Oder eine Frau aus Berlin, die auch Kinder hatte und geerbt hatte und einen Großteil, den größten Teil des Erbes in dieses Geschäft investiert hatte, hat ihre 330.000 Euro verloren, ist verarmt dadurch. Auch sie ging zur Polizei, auch sie wurde weggeschickt. Überall in Heidelberg, München, Berlin wurden die weggeschickt. Das Gleiche habe ich später von anderen Betrugsopfern, die durch andere Betrüger betrogen wurden, auch miterlebt, dass die weggeschickt wurden. Und damit konnte ich mich nicht zufrieden geben. Ich dachte, dann überspringe ich jetzt die Polizei und gehe direkt auf die Staatsanwaltschaft zu. Habe also im Telefonbuch nach der Nummer der Staatsanwaltschaft gesucht und habe dort angerufen. Und die haben das auch nicht hören wollen. Und also von der Pforte wollte mich keiner vermitteln von dieser zentralen Vermittlungsstelle. Dann habe ich gedacht, das ist bestimmt wie im Krankenhaus mit verschiedenen Durchwahlnummern und habe also statt der Null hinten verschiedene Durchwahlnummern probiert. Mal bin ich beim Hausmeister gelandet, mal gab es die Nummer nicht. Dann aber, ja, waren Staatsanwälte dran, die das sich hier nicht anhören wollten, gehen sie zur Polizei. Ich sagte, die Polizei nimmt aber keine Anzeige auf und das kann es ja wohl nicht sein. Dann haben die aufgelegt. Ich war da ganz hartnäckig dran. Ich dachte, es gibt viele Staatsanwälte, die müssen mir zuhören. Und irgendwann hatte ich Glück. Ein junger, neuer Staatsanwalt hörte sich das an und begriff, dass es so wirklich nicht geht und gab mir die Faxnummer und seinen Namen. Und die habe ich genutzt, habe meine Anzeige auf einer Seite formuliert und hingefaxt. Und dann habe ich den anderen Betrugsopfern Mut gemacht. Die Anzeigen, habe ich denen gesagt, die die Polizei bei euch nicht aufnehmen wollte, in Heidelberg, Berlin, München, an verschiedenen Stellen, schreibt sie, wenn ihr nicht wisst, wie ihr es ausdrücken sollt, ich helfe euch formulieren. Wenn die dann hier einen ganzen Stapel liegen haben, Anzeigen alle mit dem gleichen Namen, dann können die das nicht mehr ignorieren. Und das hat funktioniert. Also dieser nette, junge, arme Staatsanwalt hatte dann eine Flut von Anzeigen bei sich liegen und konnte das dann tatsächlich nicht mehr ignorieren. Von anderen Betrugsopfern weiß ich, dass sie dann sich zurückgezogen haben und hingenommen haben, dass das niemanden interessiert. Manche haben auch insistiert, sind immer wieder hingegangen und haben dann hinbekommen, dass die Polizei eine Anzeige aufgenommen hat. Die haben dann erlebt, dass nicht ermittelt wird. Ich habe eine Polizeihauptkommissarin kennengelernt aus einer der größten deutschen Städte, die auch auf der Polizeischule lehrt und Kurse gibt für Opfer nach Gewalttaten, circa 40 Jahre alt, hat eine Tochter großgezogen, die lebte mit ihrem Gehalt praktisch 0 auf 0, hatte aber 35.000 D-Mark noch und sagte, das hat sie von ihrem Vater bekommen, das hat er mühsam für sie zusammengespart, das ist alles, was sie jemals hatte und haben würde. Dieses Geld brauchte sie nicht aktuell, das hob sie auf einem Banksparbuch. Dann kam von der Bank jemand auf sie zu und sagt, wir nehmen wahr, dass da 35.000 D-Mark liegen, schon seit einigen Jahren. Wollen Sie das nicht gewinnbringender anlegen? Und sagte sie, ja, wenn das geht, gerne. Und dann schickte er einen Mann von BHW, der tauchte auf mit BHW-Ausweis, BHW-Briefpapier und das stand für sie für Seriosität. Der erklärte ihr, wie sie das Geld gewinnbringender anlegen kann. Das wirkte alles logisch und schlüssig. Sie ging mit diesem Herrn zur Bank und dann wurde das Geld also umgebucht auf so ein BHW-spezielles Konto. Und nach einem Jahr kam eine gewisse Gewinnsumme, ich glaube 200 oder 400 D-Mark, so wie ihr das angekündigt worden war. Und noch ein Jahr später kam nichts. Und weil sie nicht dauernd drüber nachdachte, merkte sie das erst so nach 3, 4 Monaten, dachte, da war doch was, guckte nach, huch, das ist ja gar nicht gekommen. Und dann meldete sie sich dort und sagte, ich habe doch mit diesem Geld gerechnet wie letztes Jahr, was ist damit? Und hörte, das kommt nicht mehr und ihr Geld, 35.000 D-Mark sind auch weg. Aber Sie können ja Geld aufnehmen bei der Bank, Sie können ja einen Kredit aufnehmen, Sie können das ja nochmal von vorne machen. Hat sie natürlich nicht gemacht. Hat diesen BHW-Menschen angezeigt, weil sie Betrug erlebt hat. Und sie war ähnlich wie ich offen mit der ganzen Geschichte. Und dadurch haben sich bei ihr circa 90 Personen eingefunden, die alle auf die gleiche Art betrogen worden waren von der gleichen Person, vielmehr den Personen nennen, weil der von der Bank da auch mit involviert war. Und dann lagen also 90 Anzeigen auf den Tischen der Ermittler.
Aber wie konnte das überhaupt mit einer Bausparkasse funktionieren?
Das fragt sie sich bis heute, denn es wurde nicht ermittelt. Sie hat dann immer wieder bei den Kollegen der Ermittlung angerufen und hat gesagt, was macht ihr denn jetzt mit unseren Anzeigen? Und die haben sie dann gefragt, ja, was sollen wir denn damit machen? Die lagen auf dem Tisch. Ich lernte diese Frau kennen, da war das Ganze 3 Jahre her und sie sagte, ich nehme seit einem halben Jahr an mir wahr und meine Freunde sagen mir das, dass ich die gleichen Symptome habe wie meine Opfer nach Gewalttaten, für die ich immer Kurse mache. Ich werde zynisch, ich werde depressiv, ich werde launisch, ich habe Ausbrüche und ich wollte das nicht wahrhaben, sagte sie, aber mein Umfeld hat mir das Feedback schon länger gegeben und das stimmt, es ist so. Ich habe keinen blauen Fleck am Auge. Aber das, was ich hatte, das einzige Geld, was ich hatte und was ich nie mehr haben werde, das ist eine richtig schlimme Sache, das darf mir keiner antun und niemand kümmert sich drum. Also das ist auch so ein sehr markantes Beispiel, wieder eins von vielen, denn wenn wir das hochrechnen, dass auf diese Weise die Betrogenen jeweils 20.000 bis 40.000 D-Mark damals noch verloren haben. Das sind Unsummen, die ich gar nicht im Kopf mir vorstellen kann. Und wenn wir dann noch davon ausgehen, dass nicht alle von denen angezeigt haben, es also noch viel mehr sind, dann sind es riesige Dimensionen und es ist einfach nie was passiert seitens der Justiz.
Nun sollte man eigentlich meinen, dass eine Kriminalkommissarin sich da durchsetzen kann.
Sollte man meinen. Hat sie auch geglaubt. Hat nicht funktioniert.
Dein Buch handelt jetzt aber nicht nur von solchen Geschichten, sondern es gibt auch eine Aussage.
Also hauptsächlich eine Aussage. Geschichten sind nur als Beispiele drin. Ich arbeite zurzeit auch an den Geschichten, an meinen eigenen und den der anderen Betrugsopfer, die ich kennengelernt habe. Aber ob ich das jemals schaffe, zu Ende zu bringen, ist natürlich offen. Dieses Buch nun ist eigentlich der wichtigere Teil in meinen Augen, nämlich ein Sachbuch, der allgemein das Thema Betrug von allen Seiten beleuchtet. Sowohl was passiert in der Justiz, als auch was passiert zwischen den Personen. Ein Kapitel heißt, da geht es um die Vorstellung als Fähigkeit. Was können wir uns vorstellen? Weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie Betrüger innerlich ticken. Genau das versucht das Buch zu vermitteln. Es versucht, normal fühlenden und denkenden Menschen zu vermitteln, dass Betrüger ein völlig anderes Innenleben haben und ganz anders ticken. Das nimmt einen breiten Raum ein, das vorstellbar zu machen. Und weil mein Betrüger unter Psychopath einzusortieren ist. Also es gibt ja eine Psychopathenforschung, die steht relativ einsam im Raum. Und ich habe irgendwann, da war ich mit den Psychopathen überhaupt nicht vertraut, entdeckt, dass er so tickt, dass er sich liebevoll gibt, um die Menschen, denen er liebevoll begegnet, größtmöglichen Schaden zuzufügen, dass das seine Freude ist, seine Vorfreude, seine sadistische Freude. Das war für mich grauenvoll, das zu entdecken, unfassbar. So geht's anderen Betrugsopfern auch. Und das vorstellbar zu machen, das ist ein Anliegen des Buches. Es hat aber noch mehr Anliegen. Es wendet sich an Fachleute, also an Juristen, aber auch an Psychologen, Psychotherapeuten, weil die Opfer von Betrügern gewöhnlich auch in diesen Zusammenhängen sich völlig unverstanden erleben. Immer wieder kommen diese Mythen, du wolltest es doch so, du hast selbstzerstörerische Tendenzen und das ist Quatsch. Der Betrüger hat es geschafft, weil er sehr gut das kann, den Menschen genau auf der Ebene zu begegnen, sodass er ihnen vertrauenswürdig begegnen kann. Er ist ein guter Schauspieler und sehr empathisch im Sinn von, er kann sich einfühlen in sein Gegenüber. Dass er völlig andere Motive hat, ist nicht sichtbar. Und auch die Schäden, die bei Betrugsopfern entstehen, materiell und psychisch, darauf gehe ich ein. Da nehme ich mich selbst als einziges Beispiel, weil ich ja nicht von anderen erzählen darf. Zum Beispiel weiß ich von Betrugsopfern, die dadurch süchtig geworden sind, die Selbstmordversuche gemacht haben. Das habe ich beides nicht. Ich habe weder versucht, mich umzubringen, noch habe ich ein Suchtgeschehen am Laufen gehabt. Aber diese Traumatisierungsschäden habe ich sehr destruktiv am eigenen Leib erlebt, mit schweren Schlafstörungen und Depressionen. Und das schildere ich in dem Zusammenhang, dass ich Mut mache, wie bin ich damit umgegangen, konstruktiv, sodass ich wieder da rausgekommen bin. Da bin ich sehr offen, darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, wie transportiere ich das. Dieser Part wird für Betrugsopfer der interessanteste sein, womöglich. Wie komme ich aus dieser zerstörten Situation, aus dieser Zerstörung meiner Persönlichkeit wieder raus? Wie kann ich neue Perspektiven für mein Leben gewinnen, für die Zukunft, trotz allem? Und deswegen war ich da sehr offen. Aber auch eine grundsätzliche Analyse von Psychopathen und im Gegensatz zu anderen destruktiven Persönlichkeiten, die einfach normale Menschen sind und durch Traumatisierung Persönlichkeitsstörungen erworben haben, das ist auch mit drin. Das ist sehr... Teile könnten schwierig zu lesen sein, aber das Buch beinhaltet eben alle Aspekte und sagt schon auf dem Cover und in der Einführung, nicht jeden interessiert alles. Da muss jeder, der sich dafür interessiert, sich raussuchen aus dem Inhaltsverzeichnis die eigenen Schwerpunkte. Das erwarte ich dann von der Leserin, vom Leser.
Dein Buch ist ja fast zum Selbstkostenpreis zu haben. Es ist bei ePubli erschienen und wenn die das jetzt an den Buchhandel vertreiben, der 30% bekommt, dann musst du sogar noch was drauflegen. Wieso machst du das?
Also ich selbst habe ja nun kein Geld mehr, da ich Betrugsopfer war und meine Existenz damit zerstört wurde. Aber ich habe eine Freundin, die auch Betrugsopfer war. Und zwar hat sie ein Haus geerbt und vermietet und der Mieter war ein Betrüger und hat sie mit ihrer Familie auch dadurch in ganz tiefe Schulden gerissen. Sie hat inzwischen wieder eine Existenz, nicht in Reichtum, aber eine normale Existenz aufgebaut und hat geerbt, zufällig von einem entfernten Verwandten, der keine anderen Angehörige hatte. Und ihr war es nun ebenso wichtig wie mir, dass dieses Buch auf dem Markt erscheint. Und sie hat deswegen 2.500 Euro ausgegeben für den Druck dieses Buches. Ein Exemplar zu drucken hat 13,02 Euro gekostet. Und wenn ich es jetzt persönlich für 13,50 € verkaufe, dann ist das eine Gewinnspanne von 48 Cent. Wenn der Buchhandel das verkauft, dann haben wir einen Verlust. Trotzdem wollen wir auch, dass es über den Buchhandel bestellt wird, damit der Buchhandel darauf aufmerksam wird, weil wir ja wollen, dass das Gedankengut verbreitet wird. Und da möchte ich noch zwei Sachen dazu jetzt sagen. Das Betrugsopferbuch ist nicht nur interessant für Betrugsopfer, sondern für alle Leute, weil es auch thematisiert, dass unsere gesellschaftlichen Strukturen von betrügerischen Elementen durchzogen sind und sensibilisiert dafür, wie zerstörerische Auswirkungen das auch hat, zum Beispiel im Gesundheits- und Sozialsystem. Und das andere möchte ich noch erwähnen, das ist das Cover. Ich bin nämlich voll glücklich über das Cover. Da ist so eine hübsche, bunte Blumenranke vorne drauf. Und wenn man es dann umdreht, denkt man, huch, was ist das? Und dann sind da ein paar Käferlein, die aus dem Bild marschieren. Die Vorstellung ist zu Ende. Und ein paar wandelnde Blätter entfernen sich und die Stabstrecke springt raus. Und wenn man es dann wieder rumdreht, sieht man vorne, ach du liebe Zeit, die Blumenranke, das waren ja lauter Insekten. Und genau das machen Betrüger. Überreichen einen Blumenstrauß. Eklige Insekten.
Jetzt will ich doch noch mal zum Kauf des Buches zurückkommen. Das Buch ist wirklich jedem zu empfehlen, aber es wäre natürlich sinnvoll, es nicht mit Schaden für Hedwig und ihre Freundin beim Buchhandel zu kaufen, sondern direkt bei ihr. Und wie das passieren kann, das fragen wir jetzt noch mal Hedwig.
Direkt bei mir nun. Ich wohne hier in der Gegend, in der Tübinger Gegend und über die Wüste Welle Homepage ist meine Mailadresse zu finden. Ich kann sie auch sagen, die heißt info@hedwig-v-knorre.de. Da eine Mail hin und dann ist das sicher machbar.
Ja, vielen Dank für das Gespräch. Das war äußerst interessant und aufschlussreich. Und ich hoffe, dass ihr einen großen Umsatz habt, damit eure Kenntnisse sich auch weit verbreiten.
Danke, Gerda.